eDogs, der Hunde-Podcast. Präsentiert von eDogs.de und Dennis Uvelius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Uvelius und heute spreche ich mit dem André. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Dennis, schön hier zu sein.
André, du bist mit deiner Freundin oder Frau, das muss ich jetzt einmal noch nachfragen.
Freundin.
Mit deiner Freundin Clara, ganz aktiv auf Instagram. Allerdings bist du nicht im Fokus, sondern vor allem natürlich eure Hunde. Und ihr heißt dort Fairy Trails. Das hat auch einen ganz besonderen Grund. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Wir beginnen in unserem Podcast zunächst immer mit unserem Kennenlernspiel. Denn, das kannst du dir natürlich gut vorstellen, unsere Zuhörer möchten wissen, mit wem ich heute spreche. Und da haben wir die vier Kategorien Beruf, Hobby, Leidenschaft und Lebenseinstellung. Wir starten mit dem Beruf.
Okay, ich arbeite im Homeoffice und betreue HändlerInnen auf einer großen Verkaufsplattform, die ich jetzt hier nicht näher benennen werde. Das mache ich aber tatsächlich nicht leidenschaftlich, sondern nur, damit ich mir mein Studium in der sozialen Arbeit leisten kann.
Okay, sehr gut. Aber soziale Arbeit ist ja auf jeden Fall ein sehr, sehr guter und vor allem wichtiger Beruf, vor allem in der heutigen Zeit. Das muss man ja in dem Fall direkt einmal ansprechen. Welche Hobbys verfolgst du?
Viel zu viele. Also die Hunde natürlich allem voran, die aber tatsächlich eigentlich eher ein Lifestyle sind als ein Hobby, möchte ich sagen. Also das ist eher eine Lebenseinstellung. Hunde halten und diese Instagram-Accounts natürlich. Ich mache Musik, ich zeichne viel. Ich bin relativ viel kreativ unterwegs, ich spiele Videospiele und ich glaube, jetzt fragen sich andere Menschen schon, wann macht ihr das alles, und das ist genau das Problem. Ich mache alles immer irgendwann und irgendwie und wenn ich halt die Zeit dafür finde.
Ja, sehr cool. Du bist auf jeden Fall technisch super ausgestattet. Du hast dir ein eigenes kleines Studio gebaut, wie ich sehe.
Ja, es ist mein Homeoffice, aber es funktioniert gut als Studio, weil hier nicht so viel Raum um mich rum ist.
Ja, sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Und jetzt hast du gerade schon deine Lebenseinstellung kurz angesprochen. Würdest du dahingehend auch noch deine Leidenschaft beschreiben?
Es ist schwer, irgendwie sowas in Worte zu fassen. Also, meine Leidenschaft, ja, die Sachen, die ich als Hobbys mache, die verfolge ich tatsächlich auch leidenschaftlich. Und aber ja, wie ich schon bei den Hunden gesagt habe, es geht natürlich vor allem bei den Hunden weit über ein Hobby hinaus. Also es ist halt nicht nur so, dass wir hier einen Hund rumliegen haben und wenn wir jetzt da mal Lust drauf haben, dann beschäftigen wir uns mit dem, sondern der ist halt einfach ein Teil unseres Lebens. Und mit so einem Hund ändert sich natürlich auch ich persönlich finde, mit einem Hund ändert sich auch die Lebenseinstellung tatsächlich mit der Zeit. Also man reagiert anders auf Dinge, man nimmt Dinge anders wahr, man nimmt andere Hunde völlig anders wahr, als man das vorher gemacht hat. Genau. Und da ist, glaube ich, die Leidenschaft drin, weil es einfach dann irgendwann so jede Faser des eigenen Lebens durchdringt und das wird so ein Teil von einem.
Auf jeden Fall. Und am Ende des Kennenlernspiels, das weißt du auch noch nicht, da darfst du einmal deinen Charakter beschreiben anhand von drei Merkmalen. Oder Clara übernimmt das, beziehungsweise wie würde Clara dich beschreiben anhand von drei Merkmalen?
Ach so, das wäre jetzt quasi, mal gucken, ob sie es sieht.
Also ich muss euch die Situation kurz erklären. André fragt direkt digital Clara nach, wie würde sie den André beschreiben? Da sind wir jetzt wirklich gespannt auf die Antwort. Zuvor können wir schon direkt mit der nächsten Frage starten. Wie bist du bzw. ihr überhaupt auf den Hund gekommen? Hattet ihr in eurer Familie immer schon Hunde oder wie kam es dazu?
Also es ist so, dass wir beide jeweils mit Haustieren aufgewachsen sind, aber nie mit Hunden. Meine Eltern hatten immer Wellensittiche, wir hatten mal zwei Kater und Clara hatte halt immer wieder Hamster und sowas, so kleine Tiere halt. Und wir beide haben uns aber, also klar, unabhängig voneinander, immer sehr gewünscht, mal einen Hund zu besitzen und einen Hund zu haben. Und meine Mutter, weiß ich noch genau, die hat gesagt, das ist zu viel Arbeit, mit dem muss man, muss dann jeden Tag mit dem raus. Willst du wirklich jeden Tag mit deinem Hund rausgehen? Und Eltern schaffen es einem, das zu verkaufen, als wäre das das Anstrengendste auf der Welt, obwohl ich sowieso jeden Tag mehrere Stunden draußen war und in einem Alter war, wo ich hätte sagen können, ja, dann nehme ich den Hund halt den ganzen Tag mit raus. Ist doch egal. Stört auch keinen.
Auf jeden Fall.
Ja, ich meine, ich bin ganz froh, dass es nicht so war, weil ich glaube, mit meiner heutigen Perspektive darauf, wie man Hunde erzieht und so, das wäre vielleicht nicht ganz so gut gegangen. Obwohl ich den Hund wahrscheinlich auch über alles geliebt hätte und auch alles für den gemacht hätte.
Das war ja aber dann in dem Fall, vor allem auch von deinen Eltern, eine sehr vernünftige Entscheidung. Was natürlich das war
eine Vorsichtsmaßnahme, damit die Arbeit nicht auf meine Eltern zurückfällt.
Aber ich glaube, jeder Hundebesitzer oder jede Hundebesitzerin kann sich jetzt wirklich in diese Situation total nachvollziehen und richtig reindenken. Denn ich glaube, sowas hat jeder schon mal mitbekommen.
Vermutlich, genau. Ja, und bei Clara war es halt auch so. Hund kam gar nicht in Frage. Und dann sind wir halt irgendwann... Wir haben uns halt kennengelernt, sind zusammengekommen und auch zusammengezogen und dann hatten wir halt die erste Wohnung und dann wurde relativ schnell klar, dass wir da beide irgendwie diesen Wunsch haben und haben uns dann halt einfach informiert, viel waren in Tierheimen. Tierheime sind immer schwer kooperativ, wenn man nicht arbeitstätig ist und aber dann nicht gleichzeitig auch den ganzen Tag zu Hause ist. die haben aber so ein bisschen utopische Anforderungen daran, wie man als Hundebesitzerin zu sein hat. Auf jeden Fall haben wir es lange dann informiert, belesen, dies und das und haben dann beschlossen, so jetzt wird es halt ein Hund. Und dann kam Sammy zu uns.
Man muss dazu sagen, natürlich die Selbstauskunft, die dann viele Tierheime auch nutzen, die ist schon sehr, sehr umfangreich. Das hast du ja auch schon angesprochen. Da ist es wirklich gar nicht so einfach. Aber ich glaube, wenn man es unbedingt möchte und auch dementsprechend gut vorbereitet ist, dann ist das auf jeden Fall möglich. Wir arbeiten ja auch viel mit Tierheimen zusammen und man muss natürlich auch ganz klar dazu sagen, das ist natürlich auch eine Art Sicherheitsmechanismus, weil das Schlimmste, was natürlich passieren kann, ist natürlich, wenn die Hunde wieder zurück ins Tierheim müssen und das wollen wir natürlich verhindern.
Genau, klar.
Jetzt ist es so, dass du gesagt hast, dann kam Sammy. Und auf eurem Instagram-Account sind aber noch mehr Hunde aktiv. Jetzt musst du einmal uns erklären, vor allem vielleicht für die Zuhörer, die euch bzw. dich noch nicht kennen, welche Hunde habt ihr alle und welche Rassen sind es?
Zurzeit sind 3 Hunde bei uns zu Hause. Das ist halt einmal der Sammy, die Juna, die ungefähr ein Jahr nach Sammy kam. Und der Pepito. Pepito ist ein Hund mit einer Behinderung. Ihm fehlen die Vorderbeine. Als er zu uns kam, hat er die noch gehabt. Die waren aber nicht funktionstüchtig und haben ihm Schmerzen bereitet. Also wir haben dann viel Untersuchungen machen lassen. Es hat sich dann durch Röntgen alles herausgestellt, dass er so schon geboren wurde. Also die Knochen in den Beinen waren nicht miteinander verbunden. Deswegen mussten sie amputiert werden. So viel zu den Hunden, die jetzt gerade da sind. Und all die anderen Hunde, die man auf unserem Profil sieht, das sind ehemalige Pflegehunde von uns, die wir hier hatten, die wir aus dem Ausland meistens geholt haben, um sie wieder aufzupäppeln, wenn es ihnen nicht gut ging, denen so ein paar, ich sag mal, grundlegende Dinge beizubringen, wie, okay, was ist Stubenreinheit, was ist Gassi gehen? Wieso darf ich mich jetzt nicht sofort auf den Napf stürzen, wenn andere Hunde neben mir stehen? sie dann in neue Zuhause zu vermitteln, von dem wir überzeugt sind, dass es den Hunden dort gut geht. Genau, das machen wir jetzt schon seit... ich weiß es gerade nicht genau, ich und Zahlen, aber wir haben, Pepito ist gerade der 21. Pflegehund, den wir haben.
Oh, wow. Da habt ihr ja schon einiges erlebt, auf jeden Fall.
Ja, das kann man so sagen.
Und ihr macht das auch alles immer gemeinsam. Also wenn ihr so eine Entscheidung trifft, dann immer gemeinsam.
Und auf jeden Fall.
Gleichzeitig ist es ja auch so bei eurem Instagram-Account, der natürlich super aktiv ist, wo ihr auch viel zeigt, vor allem auch von eurem Hund mit Handicap, weil das ist natürlich nochmal eine ganz besondere Situation. Da ist es wirklich so, dass ihr immer alles auch gemeinsam macht.
Ja, also wenn wir jetzt einen Hund aufnehmen würden zur Pflege und wir wären uns darüber nicht einig, dann würde das vielleicht irgendwie zu Unstimmigkeiten zwischen uns führen, was sich dann natürlich auch wieder auf den Hund auswirken würde. Und zur Folge hätte, dass wir nicht eine so gute Pflegestelle sein könnten, wie wir es sein können, wenn wir Sachen gemeinsam entscheiden. Also es ist für uns halt super wichtig, dass wir uns einig sind bei solchen Sachen.
Mhm. Ist das so, dass ihr euch dann als Pflegestelle ganz klassisch beworben habt oder kam vielleicht sogar ein Tierheim oder eine Tierschutzorganisation auf euch zu und wollte gerne mit euch zusammenarbeiten?
Wir haben uns bei den Vereinen gemeldet bisher immer. Also so ist eigentlich auch der übliche Gang, wenn man Pflegestelle sein möchte. Wir sind in dem ganzen Tierschutzbusiness noch nicht wirklich bekannt. So, dass man jetzt sagen könnte, die Vereine kommen auf uns zu, weil sie wissen, wer wir sind, ist bisher noch nicht passiert. Ist jetzt auch nicht unbedingt schlimm. Also darum soll es ja auch gar nicht gehen. Das ging bei uns so los, dass wir halt Freunde hatten hier in Cottbus mit Hunden aus Rumänien, wo wir gesagt haben, krass, die Hunde sind ja super sweet und voll lieb und machen eigentlich gar keinen Blödsinn. Das eine war so eine ältere Schäferhund-Mischlingsdame, riesengroß, die hieß Donna, total perfekter Name für sie. Und die war so, wenn wir Runden mit mehreren Leuten Hunden gegangen sind, war sie immer so die Mutti, die alle in Ordnung gehalten hat. Also wenn es irgendwie einen Konflikt gab, ist sie hin, hat sie ihren riesengroßen Kopf dazwischen gehalten, wie, was ist hier los? Und das hat dann sofort aufgehört. Aber dabei war der total ruhig und ausgeglichen und nicht irgendwie aggressiv oder was auch immer. Und der zweite Hund, den die Freundin von uns dort hatte, der hat halt einfach, sobald irgendwo eine Sandstelle war, hat er sich eine Grube gegraben und hat sich da reingelegt und hat gechillt. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist ja krass. Und wir wussten damals ja auch nicht viel über den Tierschutz, außer dem, was wir halt mit den Tierheimen so erfahren haben. Mhm. Und da haben wir uns halt mit beschäftigt und haben dann quasi uns dort bei einem Verein beworben. Und so kam die Juna tatsächlich zu uns. Also wir haben gesagt, wir hätten eigentlich schon gerne noch einen zweiten Hund für Sammy, vor allem wenn wir irgendwann mit dem Studium fertig sind. Damals haben wir noch andere Sachen studiert. Wenn wir mit dem Studium fertig sind und mehr arbeiten und nicht mehr so viel zu Hause sind wie jetzt gerade, dann wäre es natürlich schön, wenn dann der Sammy nicht alleine sein müsste.
Ja, genau.
Genau, also gang und gäbe ist es, man schreibt halt einen Tierschutzverein an. Es nehmen auch nicht alle Tierschutzvereine Pflegestellen, weil viele, also es ist so 50-50, möchte ich meinen. Manche sagen halt, so Pflegestellen ist schwierig, dann kommt der Hund irgendwo hin, gewöhnt sich an die Menschen, wird weitervermittelt, was natürlich durchaus eine legitime Ansicht ist. Und andere Vereine sagen, wir nehmen Pflegestellen sehr gerne, weil wenn der Hund einmal hier im Land ist, also gerade bei Auslandstierschutz, wenn der Hund einmal hier im Land ist, dann ist er leichter zu greifen für die Leute. Bei uns ist jetzt auch der Vorteil des Instagram-Accounts gegeben, die sehen halt auf dem Feed, wie die Hunde so sind. Die können uns jederzeit schreiben, wenn jemand Interesse an einem Hund hat, der bei uns ist, kann man uns anschreiben und sagen, hey, ich wohne hier und da, können wir uns vielleicht mal an einem Nachmittag irgendwo treffen, zurzeit natürlich schön mit Abstand und allem. Mhm. Oh, damit wir den Hund mal kennenlernen können, wenn er zur Vermittlung steht. Und dann sagen wir eigentlich nie nein. So, man kann die Hunde bei uns oder bei Pflegestellen halt kennenlernen. Man hat eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner direkt mehr oder weniger vor Ort. Wir wohnen jetzt leider ziemlich weit ab vom Schuss, weil die ganze Tierschutz-Szene und Instagram-Tier-Szene scheint sich eher im Westen Deutschlands abzuspielen als im Osten.
Okay.
Das ist eine Sache, die wir immer wieder feststellen oder so. Tiermessen, es gibt eine in Münster, es gibt eine in Köln, aber es gibt zum Beispiel nicht eine in Berlin. Mhm. Dann haben wir es immer relativ schwierig, auch mal Fuß zu fassen. Aber das ist nicht weiter schlimm, weil wir fahren auch jede Strecke, wenn wir merken, Mensch, bei den AdoptantInnen, die wir da jetzt gerade in der Warte, oder die sich gerade bei uns gemeldet haben, dass es so viel versprechen, die müssen wir kennenlernen, dann fahren wir halt auch einfach mal ans andere Ende von Deutschland dafür.
Du hast gesagt, dass ihr schon 21 Hunde bei euch hattet als Pflegestelle.
Ja.
Ist das denn schon eine sehr, sehr gute Möglichkeit, auch für euch über Social Media den Hund quasi, ja, zu präsentieren, beziehungsweise den einfach vorzustellen? Wie ist da die Resonanz? Bekommt ihr da häufig auch Anfragen bezüglich der Hunde, dass man sagen kann, das ist schon auch auf jeden Fall ein Erfolg, dass man ja durch die Reichweite ein tolles Zuhause finden kann?
Auf jeden Fall. Das erleichtert die Pflegestellenarbeit einfach enorm. Also es wäre sehr viel schwieriger, wenn wir nicht, also es wäre unfassbar viel schwieriger, wenn wir gar keine Reichweite hätten, wenn wir uns dann quasi auf die Angebote der Tierschutzvereine verlassen müssten, die sie schalten. Die Vereine machen da eine gute Arbeit, aber eben immer im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Vereine haben ja keine, die sind ja Non-Profit, die haben kein Budget, dass man sagen kann, wir schalten jetzt einfach mal eine fette Werbung irgendwo.
Genau.
Wenn sie Glück haben, werden sie mal von einer Fernsehsendung eingeladen, wie Hund, Katze, Maus oder sowas in der Art. Die haben ja ganz oft dann mal so eine Vermittlungsstelle innerhalb der Sendung. Sowas passiert dann, die Vereine schalten eigenständig auch Inserate auf eBay-Kleinanzeigen und machen Werbung über ihre eigenen Social-Media-Kanäle, aber da sitzen halt in der Regel halt auch ehrenamtliche Leute, die das in ihrer Freizeit machen oder neben der Arbeit und keine Social-Media-Managerinnen sind oder sowas in der Art. Deswegen ist es für die Vereine dahingehend halt ein bisschen mehr Arbeit und die Arbeit haben wir halt tatsächlich etwas leichter, weil wir eben diese inzwischen für mein Dafürhalten enorme Reichweite haben, die wir dafür dann halt auch nutzen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Thema. Du hast es gerade schon angesprochen. Es geht natürlich auch darum, dass die Hunde vermittelt werden. Wir von eDogs nutzen natürlich auch die Möglichkeit und haben tatsächlich über 90% unserer Inserate sind Tierheimhunde oder Tiere aus dem Tierschutz, was natürlich eine sehr, sehr große Zahl ist. Ich kann das mal sagen, bezüglich 2020, das ist vielleicht ganz interessant, haben wir über 38.000 Tierheimhunde in Deutschland vermittelt.
Oh, Wahnsinn.
Und das ist natürlich schon eine sehr beeindruckende Zahl. Wir arbeiten natürlich auch sehr intensiv mit vielen Tierheimen zusammen. Und wir wissen natürlich auch, aufgrund der Problematik, dass es natürlich ein Non-Profit-Verein ist und alles ehrenamtlich läuft und da einfach die personellen Strukturen sehr, sehr schwierig sind. Vor allem, wenn es dann auch noch ins Digitale geht. Und da ist es zum Beispiel bei uns auch der Fall, was vielleicht dann auch viele noch gar nicht wissen, aber vielleicht hier jetzt auch gerade ganz passend ist, weil die Thematik angesprochen wird, bieten wir sowas wie einen Einstellservice zum Beispiel an. Das bedeutet, dass wir mit den Tierheimen zusammenarbeiten, schauen, was die auf ihrer Homepage haben für Hunde, die gerade zu vermitteln sind und nutzen dann quasi die Information und werden die auch bei uns quasi integrieren. So können wir natürlich auch die Reichweite steigern, um dann Hunde zu vermitteln. Gleichzeitig durch Social Media, das merkt man bei uns auch ganz extrem, werden auch Tierheimhunde sehr, sehr gut vermittelt. Also wir haben zum Beispiel auch auf Facebook viele Tierheimhunde, die wir dort einsetzen und innerhalb von wenigen Tagen, manchmal sogar wenige Stunden, sind so viele Anfragen auf diesen Hund, dass er gar nicht mehr quasi zur Verfügung steht, sondern dass dann natürlich cool. Der Prozess weiterläuft mit der Selbstauskunft und so weiter, wo dann die Tierheime entscheiden, welche Person passt sehr, sehr gut zu dem Hund. Und dann sind die halt oft vermittelt. Und wie gesagt, das waren halt 2020 über 38.000, was natürlich super schön ist. Und ja, dieses Thema verfolgen wir halt bei eDogs viel, viel weiter. Und der große Unterschied vielleicht dann auch zu anderen Plattformen ist bei uns natürlich der, dass wir halt mit einem ganzen Team dahinter stehen. Und wir haben auch viele Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter hat einen eigenen Hund. Wir haben Bürohunde. Es ist alles sehr, sehr intensiv. Wir setzen ganz viel auf den Tierschutz und bieten halt unsere ganzen Dienste, weil wir machen das natürlich nicht ehrenamtlich. Wir sind quasi ein Unternehmen. Trotzdem bieten wir für alle Tierheime unsere Sachen kostenlos an. Also alle Dienstleistungen, die wir haben und alle Möglichkeiten, die wir haben, nutzen wir dafür, das kostenlos anzubieten. Und ich glaube, das ist immer eine ganz tolle Sache. Und viele Tierheime, ja, brauchen vielleicht dann noch diese Unterstützung oder wissen das gar nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob du das in dem Fall wusstest, dass das halt so groß ist. Und deswegen ist das, glaube ich, jetzt hier gerade ganz passend, dass ich das einmal angesprochen habe.
Auf jeden Fall.
Für den Fall der Fälle, dass vielleicht jemand zuhört, der auch mit einem Tierheim zusammenarbeitet. Wir stehen da auf jeden Fall als Ansprechpartner bereit.
Sehr cool.
Jetzt ist es so, dass ihr auch nicht nur, sage ich mal, gesunde Hunde aufnimmt, auch als Pflegestelle, sondern oft auch Hunde mit Handicap. Liegt natürlich auch aufgrund der Situation, dass ihr natürlich schon viel Erfahrung gesammelt habt, unter anderem natürlich mit euren Pepito, da müssen wir natürlich auch gleich nochmal drüber sprechen. Entscheidet ihr euch bewusst dafür, weil ihr die nötige Erfahrung habt und vielleicht auch dann damit schon deutlich besser umgehen könnt? Weil ich glaube ja schon, wir hatten das im Vorgespräch ja auch einmal kurz thematisiert, dass da vielleicht auch noch sehr viel Aufklärungsarbeit bedarf, vor allem in der breiten Gesellschaft.
Genau, also ich meine Worte zusammensammeln. Wir nehmen Hunde mit Behinderung auf, genau, weil sie noch nicht so richtig eine Plattform haben und weil denen noch irgendwo die, oder den Leuten das Bewusstsein dafür fehlt, wie das eigentlich ist, mit einem Hund zusammenzuleben, dem zum Beispiel eine Gliedmaße fehlt oder der vielleicht gelähmt ist. Und wir wollen damit zum einen natürlich auch zeigen, schaut mal Leute, es ist tatsächlich gar nicht so viel anders, wenn man die Gegebenheiten schaffen kann, die der Hund braucht, um mithalten zu können. Und zum anderen, wir entscheiden uns nicht bewusst dagegen, sondern wir sagen, wenn sich jetzt für uns die Gelegenheit bietet zu sagen, hier ist wieder ein potenzieller Pflegehund mit einer Behinderung, dem wollen wir eine Chance geben. Und wir haben hier die Möglichkeiten, das auch zu machen. Also man muss halt auch immer im Rahmen der eigenen Möglichkeiten bleiben, wie auch bei jedem anderen Hund, den man adoptiert. Also ich kann jetzt nicht, wenn ich sage, so, ich bin die absolute Couch-Potato, aber ich will richtig gern so einen Schlittenhund, ich will jetzt einen Husky haben, dann ist das vielleicht die falsche Entscheidung. Und so müssen wir zum Beispiel auch sagen, okay, also ich würde super gerne einem Schäferhund helfen, dem vielleicht hinten rechts ein Bein fehlt. Aber das Problem ist, ich kann den nicht unsere 4 Etagen hoch und runter tragen jedes Mal. Mhm. Und dem ist aber nicht zuzumuten, die Treppe alleine zu laufen. Dann müssten wir in dem Fall sagen, diesen Hund können wir leider nicht bei uns zur Pflege aufnehmen, aber wir finden bestimmt jemanden, der das kann. Wir bleiben im Rahmen unserer Möglichkeiten, aber wenn wir jetzt ein Tier sehen, wo wir sagen, hier können wir helfen, hier haben wir die Möglichkeiten für, dann machen wir das in der Regel. Und dann spielt die Behinderung nur bedingt eine Rolle dabei. Wenn wir jetzt aber sagen, jetzt ist hier gerade so ein Fall wie beim Pepito, da können wir wirklich konkret Hilfe leisten. Wir haben einen guten Freund, der ein bisschen Ahnung hat und einen 3D-Drucker, der uns jetzt quasi gerade eine Übergangsgehhilfe für ihn herstellt, bis wir einen Termin bei Orthopädie-Mechanikern bekommen und was professionell herstellen lassen können. Dann sagen wir, jetzt ist das aber die Zeit für den Hund bei uns.
Ja, eine Wahnsinnsgeschichte. Du hast ja jetzt auch den Einblick quasi auf beide Seiten, sowohl mit einem gesunden Hund, der keine Einschränkungen hat, als auch mit Pepito. Könntest du einmal erklären, wie unterschiedlich zum Beispiel so ein Alltag aussieht? Weil ich glaube, es gibt bestimmt viele Menschen, die sich das auch vorstellen könnten, einen Hund mit Handicap aufzunehmen. Denn man muss natürlich dazu sagen, davon gibt es leider wirklich viele. Ja. Und kannst du einmal so ein bisschen erklären, wie sich zum Beispiel ja der Alltag bei euch unterscheidet, zum Beispiel zwischen Pepito und Sammy?
Ja, also im Augenblick ist es noch ein etwas größerer Unterschied, weil unsere Gehhilfe für Pepito noch nicht fertig ist. Wir haben jetzt aber schon einen Prototypen testen können und er läuft damit, weshalb ich davon ausgehe, dass diese Unterschiede immer geringer werden, wenn sie fertig ist. Also im Augenblick ist es halt so, wir gehen halt unsere großen Gassi-Runden. Wir gehen halt einmal am Tag eine wirklich große Runde, bei der er jetzt mit der Gehhilfe wahrscheinlich auch noch nicht ganz mithalten würde, aber deswegen haben wir einen Rucksack, in dem ich ihn dann trage. Ansonsten ist es halt so, dass ich mit ihm nicht mal eben schnell runter auf die Wiese gehen kann, wenn er mal muss, weil ich ihn halt erst tragen muss und alles.
Ja, ja.
Ich würde nicht sagen, es ist mehr Aufwand, es ist einfach ein anderer Aufwand. Dafür muss ich ihn halt nicht anleihen, wenn ich einmal mit ihm draußen bin, weil er läuft ja sowieso nicht weg. und ansonsten sind halt nicht viele Unterschiede. Der Unterschied, der sich am Anfang halt immer, der am Anfang immer besteht, ist eben, dass das Übliche, wenn man ein neues Tier zu seinen vorhandenen Tieren dazu holt, wir müssen schauen, wie sie sich verstehen. Sammy und Juna sind aber sehr freundlich und aufgeschlossen und nehmen eigentlich jeden Hund auf. Und wenn sie mit einem Hund charakterlich nicht klar kämen, würden sie dem eher aus dem Weg gehen, anstatt Konfrontation zu suchen. Okay. Die Situation hatten wir aber bei uns tatsächlich noch, also so Situation, dass es Konfrontationen mit unseren Hunden und Pflegehunden gab, hatten wir noch gar nicht, seit wir damit angefangen haben. So abgesehen von normalen Sachen, wie dass der Pflegehund halt auch nicht versteht, dass sein Napf jetzt leer ist und dass er deswegen nicht an einen anderen Napf gehen darf und deswegen futterneidisch wird oder sowas. Aber das sind halt Erziehungsfragen bei Hunden, finde ich. Das ist jetzt nichts, wo man sagen, oh, das ist ein Charakterproblem, der Hund geht hier gar nicht, sondern da sagt man, okay, dann arbeite ich jetzt halt mit dem Hund, zeig ihm, sein Futter ist sein Futter. Da geht auch kein anderer Hund dran, zeig ihm, dass er auch nicht an das Futter eines anderen Hundes rangehen kann und dann geht das meistens ganz schnell. Solche Sachen wie Stubenreinheit, Da sind eigentlich eher die Unterschiede und das Handicap ist oder die Behinderung ist eigentlich ganz selten was einen ganz großen Unterschied macht. Wir hatten ja die Mathilda hier, die wurde in Rumänien angefahren von einem Auto. Die hatte ihre Welpen dabei. Die Welpen sind leider alle nicht durchgekommen und sie hatte Teile ihrer Hinterbeine verloren an einem Bein. Ich glaube, das rechte Hinterbein war nur noch bis zum Knie vorhanden, also nur noch der Oberschenkel und beim linken Hinterbein hat das Pfötchen gefehlt. Die hat anfangs einen Rolli bekommen von der Organisation und da haben viele Gegebenheiten nicht so gestimmt und da ist dann der Punkt, wo einfach ein bisschen Arbeit drin steckt, wo ein Unterschied ist, wo man sagt, jetzt müssen wir hier einfach ein bisschen Zeit investieren und ein bisschen Untersuchungen, ein bisschen nachmessen, ein bisschen feinjustieren an dem Gerät, vielleicht nochmal eine andere Weste bestellen, die man damit einklippt, um zu sehen, können wir an den Bedingungen mit dieser Gehhilfe irgendwas verändern, damit das Tier damit lieber läuft. Im Endeffekt hat sie jetzt bei ihrer Adoptantin eine Prothese bekommen für das linke Bein. Rechts, wie gesagt, ist es nur bis zum Knie. Da müsste man mit einer Endo-Exo-Prothese arbeiten, aber das ist nochmal eine ganz andere Thematik.
Ja.
Genau, am linken Bein hat sie aber eine Prothese, die ihr Bein auf die normale Länge wiederbringt und sie rennt damit. Und bei uns war sie so bewegungsscheu eher. Hat nicht so Lust gehabt, lag eigentlich lieber rum, wollte immer am liebsten gern nur gestreichelt werden, den ganzen Tag ihre Ruhe haben. Dann sind wir mit ihr raus und dann war sie so auf der Wiese und hat sie schon wieder Richtung Tür geschaut, so wie, okay, ich habe jetzt das Nötige erledigt, wir können eigentlich wieder ins Bettchen und jetzt geht sie halt voll gern mit ihrem neuen Frauchen wandern und solche Sachen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube ja auch, dass wenn zum Beispiel eine Gliedmaße fehlt, dann ist es ja auch oft so, dass die Hunde sich auch echt schnell darauf einspielen. Wir hatten das zum Beispiel auch bei unserem Hund, das ist ein kleiner Yorkshire Terrier, der hatte auch mal eine Verletzung an der Schulter, wo quasi das Bein auch einbandagiert beziehungsweise im Verband reingemacht werden musste. Und dort war es auch der Fall, dass er wochenlang auf drei Beinen lief. Und am Ende war der genauso schnell wie vorher mit vier Beinen und konnte alles machen. Also der ist teilweise sogar die Treppe hochgelaufen. Das sollte er eigentlich nicht tun. Hat er trotzdem gemacht. Und da wussten wir auch, dass für den Fall, dass es nicht mehr wird, der brauchte dann auch ein Implantat und alles, für den Fall, dass das nicht mehr wird und das Bein abgenommen werden muss, wissen wir, dass der auch auf drei Beinen ganz normal weiterleben kann. Was natürlich schon unglaublich ist, dass die das so schnell lernen. Bei Pepito ist es jetzt ja so, dass leider beide Vorderbeine fehlen. Das bedeutet, er kann sich jetzt ohne Hilfe gar nicht bewegen oder geht das schon ein bisschen?
Er hat einen ganz guten Workaround. Also er konnte die Beine ja vorher schon nicht wirklich benutzen. Mhm. Und er läuft halt so kurze Schrittchen, wenn er sich ausrichtet oder so, dann stellt er sich wirklich auf die Hinterbeine und dann benutzt er nicht nur den Fußballen vorn, wie das Hunde normalerweise machen, sondern er stellt dann bis zur Hacke hinten den Fuß auf und macht dann so langsame Schritte, richtet sich aus. Dann lässt er sich meistens wieder auf die Brust fallen und rudert quasi mit seinen Schultern so ein bisschen.
Ja.
Stabilisiert sich mit den Schultern, zieht die Hinterbeine nach, macht wieder so ein, schiebt den Vorder, ein bisschen wie eine kleine Raupe, wenn ich gerade so drüber nachdenke, sieht es aus.
Okay.
Nur, dass die Raupe halt Hinterbeine hat, mit denen sie sich noch nach vorne abschubsen kann. Und er kann tatsächlich, wenn er irgendwas haben möchte oder irgendwo hin will, auch ein immenses Tempo damit aufbauen. Es ist aber natürlich nicht optimal für ihn. Er hat auch für seine Größe einen relativ langen Rücken. Und wenn er immer seinen Lendenwirbel so belasten würde, würde das halt auf lange Sicht dazu führen, dass er wahrscheinlich, wie man das vielleicht von Jack Russell Terriern kennt, so einen Kreuzbandvorfall bekäme oder so. Nicht Kreuzband, was sage ich? Bandscheibenvorfall. Einen Bandscheibenvorfall bekommen könnte.
Ja, ja.
Genau.
Aber man sieht das ja bei euch zum Beispiel auf Instagram auch sehr häufig. Da habt ihr auch oft Bilder mit ihm, wo er ja auch auf seinen Hinterbeinen steht. Das bedeutet, ihr stellt den nicht so hin, sondern der gleicht das selber auf, stellt sich dahin und präsentiert sich.
Wie so ein kleines Erdmännchen, ja. Wenn er irgendwie nach etwas schauen möchte, dann richtet er sich halt auf und schaut so ein bisschen hin und her. Genau, wenn ihm das zu viel wird, das ist gut. Also er hat ein gutes Verständnis und ein gutes Gefühl für seinen Körper, was das angeht. Wenn ihm irgendwas zu anstrengend wird, dann unterlässt er das halt auch einfach. Dann macht er damit nicht weiter. Das ist auf jeden Fall gut, weil es gibt halt auch Hunde, die dann, wie du schon sagst, die Treppen hoch und runter laufen, obwohl sie es nicht sollten und dann die Grenze nicht verstehen, weil der Körper einfach noch nicht so weit ist. Bei ihm ist es so, wenn er merkt, es wird jetzt zu anstrengend, die ganze Zeit da zu stehen und zu gucken, dann legt er sich halt einfach wieder hin.
Und wie alt ist er jetzt schon?
Der müsste so um die 3 Jahre alt sein. Weiß man immer nicht so ganz genau bei den Hunden, die halt irgendwo auf der Straße aufgelesen wurden oder sowas.
Ja, da hat man leider nicht das genaue Geburtsdatum.
Genau, aber wir feiern mit Juna zum Beispiel auch nicht ihren Geburtstag, sondern den Tag, an dem sie zu uns gekommen ist.
Ah ja, das ist auch auf jeden Fall eine schöne Methode, um da eine kleine Feierlichkeit zu machen.
Genau.
Jetzt ist es natürlich so, dass ihr oft dann auch Pflegehunde bei euch habt. Ich kann mir ja vorstellen, das ist natürlich trotzdem ein sehr, sehr emotionales Thema. Fällt es euch auch schwer, die Hunde dann weiter zu vermitteln und wieder abzugeben?
Ja. Es ist halt so, dass wenn man so ein Pflegehündchen eine Zeit da hat, man investiert Arbeit, man investiert Zeit, man investiert natürlich auch Liebe in einen Hund immer. Ich glaube, man kann, wenn man Hunde mag als Mensch, wenn man einen Hund trifft, nicht mit dem Hund interagieren, ohne dass ganz viel Liebe von einem in diesen Hund reinfließt, weil das ist einfach so. Dieser emotionale Aspekt ist an der Pflegestelle oder an der Arbeit als Pflegestelle natürlich absolut nicht zu vernachlässigen. Man geht einen gemeinsamen Weg und es ist dann auch eigentlich egal, ob das eine Woche ist oder ob das ein Monat ist oder ob der Hund halt 3 Monate oder 5 Monate da ist. Wenn der Hund dann noch gut in die eigene kleine Familie passt, die man da hat, dann ist es besonders schwer. Aber wir, also klar, wir, natürlich, bei uns fließen auch Tränen, wenn wir die Pflegehunde weggeben. Das kann man gar nicht verleugnen.
Ja.
Ich hatte es zum Beispiel bei Mio und Fina besonders schwer, weil die zwei mich so vom ersten Tag an besonders mochten. Also manchmal trifft man so Hunde und man hat sofort eine Verbindung mit dem Tier, so von der ersten Minute an. Und Mio und Fina, die hatten wir ja direkt nacheinander, waren zwei von diesen Hunden, die sofort zu mir so eine Verbindung aufgebaut und gesucht haben. Und es war für mich extrem schwer, die zwei weiter zu vermitteln. Und deswegen ist es für uns persönlich halt so wichtig, die AdoptantInnen halt so ideal wie möglich auszusuchen. Also so, dass wir nicht sagen, also es ist nicht so, dass wir die Hunde an die erstbeste Person weitergeben, sondern wir schauen, wir führen viele Gespräche mit den Interessentinnen und Interessenten und versuchen rauszufinden, wer hat genau das, was das Tier jetzt braucht. Und wir müssen, das ist, sage ich immer gern beim ersten Telefonat mit den Interessentinnen und Interessenten, sage ich, es klingt für mich meistens schon sehr gut, was du mir erzählst. Ich habe das Gefühl, das Tier wäre bei dir gut aufgehoben, aber ich muss dir gleich im Vornherein sagen, wenn wir mehrere Interessentinnen haben, kann es natürlich passieren, dass du den Hund nicht bekommst. Und das ist niemals eine Entscheidung gegen dich als Person, sondern immer eine Entscheidung für den Hund, weil jemand anderes vielleicht nochmal etwas idealere Voraussetzungen hat. Und dann, ich sage immer gleich, das heißt aber nicht, dass ich dir das jetzt sage, heißt nicht, dass du den Hund nicht bekommst, sondern ich will, dass du das vorher weißt, für den Fall, dass es so kommt. Und die meisten sind immer schon so, oh, okay. Und dann habe ich immer schon ein schlechtes Gefühl, wenn ich das sage. Und das ist das Allerschwerste, noch viel schwerer als den Hund zu vermitteln, ist es, Adoptantinnen abzusagen, wo wir wissen, der Hund wäre da fast genauso gut aufgehoben gewesen. Und eigentlich sind das schon fast ideale Bedingungen für das Tier gewesen. Ist genauso schwer. Und wenn wir die Hunde dann gut vermittelt haben und dann eben sehen, wie toll die sich entwickeln, wie eben bereits bei Mathilda erwähnt, dass die jetzt eigenständig läuft, oder Suki, die wir vorher hatten, die gelähmt war hinten, die jetzt einfach mit ihrem Mithund Bruno, der ist ein, darf ich nichts Falsches sagen, ich glaube, das ist ein Aussie.
Okay.
ich und Hunderassen. die hält mit Bruno halt mit, wenn der rennt mit ihrem Rollstuhl, weil die da so gut dran gewöhnt ist inzwischen.
Wahnsinn.
Dass es für sie kein Hindernis mehr darstellt. Und wenn wir sehen, wie die Hunde dann auftauen und immer aufgeweckter werden und dann erst ihr richtiger Charakter so zum Vorschein kommt, Also klar, man erkennt schon, was der Hund für einen Charakter hat, wenn er bei uns ist. Aber wenn das dann so völlig ungetrübt ist, weil das Tier eben genau in dem richtigen Zuhause angekommen ist, mit den richtigen Umständen, mit der Person, die nicht noch auf zwei andere Hunde Acht geben muss, sondern wirklich sich 100% auf diesen Hund konzentrieren kann, diese Hunde halt so richtig auftauen können, ist es einfach so belohnend, dass es diesen Schmerz des Weggebensmüssens tatsächlich absolut wettmacht. Und dann ist es natürlich noch mal umso schöner, wenn man die Hunde nach einer Weile wieder trifft, wenn man mal sagt, so, wir fahren jetzt mal nach dorthin und treffen die Pflegehündin wieder. Und dann heult man natürlich wieder ein bisschen, wenn man sagt, oh, wie schön, ich habe dich so vermisst. Dann ist es auch traurig, wenn man wieder fährt, weil man weiß, man sieht sich jetzt bestimmt wieder ein Jahr nicht, aber dann sieht man sich vielleicht in einem Jahr wieder.
Ja.
Das ist alles tatsächlich so belohnend und so positiv für uns, dass dieser Schmerz, dass man ein Tier dann weggibt, der ist es wert einfach.
Ich fühle es gerade so sehr, wie du das beschrieben hast. Also ich kann mich da zu 100% reinversetzen. Ist es denn so, dass du oder dass ihr dann natürlich auch viel noch den Kontakt zu den neuen Hundebesitzern pflegt? Also habt ihr mit vielen noch Kontakt?
Auf jeden Fall. Jetzt nicht nur, um zu kontrollieren, gehen die auch gut mit unserem Tier um, sondern weil wir auch als Ansprechpartner weiterhin fungieren. Also wenn jetzt jemand einen Hund von uns nimmt und sagt, so nach einer Woche sagt, das klappt hier überhaupt nicht mit uns. Also ich dachte, es würde gut klappen, aber es hat sich nach einer Woche rauskristallisiert, dass mein Hund diesen Hund doch irgendwie gar nicht akzeptiert. Dann sind wir meistens auch bereit zu sagen, okay, dann bring den Hund halt wieder her. Wir schauen, dass wir ein anderes Zuhause finden oder wenn wir gerade nicht die Kapazitäten haben, weil ein neues Pflegetier da ist, dass wir dann sagen, gut, wir helfen dir, den Hund irgendwie weiter zu vermitteln. Was, wenn es jetzt über eine Organisation lief, die Organisationen aber auch meistens machen. Bisher haben wir auch immer mit Organisationen gearbeitet. Pepito ist jetzt tatsächlich der erste, den wir auf eigene Faust aufgenommen haben.
Okay. Jetzt ist es ja so, dass, also ich kann mir das schon gut vorstellen, dass generell dieses System Pflegehund aufnehmen eigentlich ja schon ganz gut ist, weil man den Hund ja quasi im Alltag schon sehr, sehr gut kennenlernt. Ich glaube, es ist ja schon ein Unterschied, ob jetzt ein Hund schon in einer integrierten Familie lebt und von da aus weitervermittelt wird, als dass er wirklich mit vielen anderen Hunden in irgendwelchen Tierheimen sitzt, wo vielleicht dann auch gar nicht so der Charakter des Hundes direkt rauskommt oder irgendwelche anderen Auffälligkeiten, die vielleicht erstmal unter Verschluss bleiben und erst später bei den Leuten, die den Hund aufnehmen, herauskommt. So ist es ja mit Sicherheit bei euch auch. Deswegen glaube ich schon, dass das ja sogar einen sehr, sehr großen Vorteil haben kann. In dem Fall, dass man wirklich ja den Hund sehr, sehr gut kennenlernt und dementsprechend dann noch viel besser sogar eine passende Familie findet. Oder wie würdest du das einschätzen?
Ganz genau so, ja, absolut. Das würde ich zu 100% unterschreiben. Wir können halt auch, also es gibt halt Tierschutzvereine, die ihre Tiere gut kennen, obwohl die im Ausland sind. Es gibt Vereine, wo regelmäßig jemand aus dem Verein sich ins Auto setzt, sagt dann, fahre ich jetzt nach Rumänien in den Shelter, guck mir die Tiere an, beschäftige mich eine Woche mit denen, find raus, wie die so drauf sind, auch in Isolation von den anderen Tieren, um zu sehen, so wie ist dieser Hund jetzt, wenn er mit einem Menschen unterwegs ist zum Beispiel, wie reagiert der Hund auf Männer? Da steckt viel Arbeit drin. Es gibt Vereine, die machen diese Arbeit, die nehmen das auf sich. Das ist natürlich immer ein großes, großes Plus, wenn man sieht, okay, also die Beschreibungen der Hunde auf den Seiten und Inseraten sind tatsächlich auch authentisch und sind nicht Mustertexte oder irgendwas. Die gibt's leider auch. Da muss man dann immer so ein bisschen, kennen die vielleicht die Hunde nicht so gut oder irgendwas in der Art.
Genau,
ja. Aber dadurch, dass die Pflegehunde dann bei uns in der alltäglichen Situation sind und wirklich bei uns komplett integriert werden, so wenn wir in die Stadt gehen, jetzt zurzeit ja leider gerade nicht, aber vor Corona, wenn wir irgendwie ein Eis essen gegangen sind oder uns einen Kaffee geholt haben oder einfach einen Nachmittag mit Freunden am Strand saßen, dann kamen die Hunde eben mit. Und dann konnten wir eben solche Situationen auch so. Wenn ich mit dem Zug zu meinen Eltern gefahren bin, dann kam das Pflegetier halt mit. wenn wir Claras Familie 500 Kilometer entfernt besuchen fahren, dann kommen die Hunde mit. So, und dann haben wir halt ein ganz gutes Spektrum an Dingen, die wir abdecken können. Wir haben auch Freunde mit Katzen. Wenn jetzt jemand sagt, ich hätte gern diesen Hund, aber ich habe gar keine Ahnung, wie ist der so mit Katzen? Mussten wir immer sagen, so, wir haben gar keine Katzen, wir können sie nicht rausfinden, aber wir haben Freunde mit Katzen, wo wir wissen, die Katzen sind relativ chill, die können aber gut anzeigen, wenn sie was nicht möchten, bevor sie aggressiv werden. Dann gehen wir eben zu den Freunden mit den Pflegehunden und gucken, wie die Pflegehunde so auf die Katzen reagieren. Mhm. Zoohandlungen oder solche Sachen, immer gut geeignet. Wir haben auch einen Tierpark in Cottbus, klar, man kann von Tierparks halten, was man möchte, aber das ist immer ein guter Ort, um rauszufinden, wie der Hund eigentlich so auf solche Fremdeindrücke reagiert, die nicht alltäglich sind, tatsächlich.
Okay.
Und das ist auch so mein ultimativer Tipp, wenn man jetzt sagt, so, ich hätte gern einen Hund aus dem Tierschutz oder aus dem Auslandstierschutz, aber ich bin mir echt nicht sicher, ob das bei uns passt. Viele Tierschutzorganisationen sagen, du kannst bei uns einen Hund, also die Pflegestellen haben, die lassen meistens auch Pflegestelle mit Option auf Endstelle zu. Das heißt, man nimmt den Hund auf Pflegestelle auf und der Hund wird erstmal aus der Vermittlung rausgenommen, bis man entweder sagt, okay, ich möchte den behalten, dann bezahlt man auch erst die Schutzgebühr, oder bis man sagt, nee, es passt doch nicht, dann würde ich jetzt für euch mit euch zusammen weitervermitteln.
Ah ja, okay.
Das ist immer eine gute Option, wenn man selbst gern einen Hund aus dem Tierschutz hätte, aber sich nicht ganz sicher ist bei der Sache, dann sagt man, dann nehme ich den Hund auf Pflegestelle, sagt der Organisation aber schon mal, ich hätte Interesse daran, das Tier zu behalten, aber ich muss halt schauen, wie es ist. Und dann hat man quasi, ist man Probehundebesitzerin für die Zeit, aber eben dann eben mit den Funktionen als Pflegestelle. Und wenn man sagt, es passt nicht, dann ist es nicht so dramatisch, wie wenn man sagt, dann muss der Hund jetzt sofort weg oder er muss ins Tierheim, sondern man geht vorher mit der Einstellung ran, okay, wenn es nicht passt, dann ist es nicht dramatisch, ich muss da keinen Aufriss machen, die Organisation weiß Bescheid, es kann sein, dass wir den weiter vermitteln.
Das wäre dann gleichzeitig auch ein Tipp von deiner Seite, wenn man sich jetzt vor allem auch dafür entscheidet, einen Tierheimhund aufzunehmen. Da sind natürlich jetzt auch viele Parallelen, weil wir ja von eDogs auch sehr intensiv mit den Tierheimen zusammenarbeiten und ja wirklich hauptsächlich Tierheimhunde auf unserer Seite haben. Deswegen passt dieses Thema natürlich hier in den Podcast wirklich gerade perfekt rein. Und das ist natürlich schön zu hören, wie du damit umgehst, aber auch immer im Hintergedanken hast, ja, es ist schön, einen Hund aufzunehmen, es ist schön, ein neues Familienmitglied aufzunehmen, aber man sollte sich wirklich immer bewusst sein, was das mitbringt. Und deswegen versuchen wir natürlich auch eine Art von Aufklärungsarbeit zu leisten. Und da bist du heute tatsächlich echt ein perfekter Gast, weil du bist ja wirklich so sehr im Thema drin, was echt sehr, sehr faszinierend ist. Und ich muss dich an der Stelle einmal sehr, sehr loben für deine Arbeit.
Denn Dankeschön.
Du hast wahrscheinlich schon sehr, sehr vielen Familien, ja, Glück geschenkt im wahrsten Sinne des Wortes, weil ihr auch diese Arbeit macht mit Pflegehunden, was natürlich auch nicht selbstverständlich ist, weil es ist einfach ein gewisser Zeitaspekt, es ist ein großer Aufwand. Und man braucht die nötige Aufmerksamkeit. Und ein Hund möchte natürlich auch die Aufmerksamkeit, die ein Hund verdient hat. Und
genau.
Das muss einem auch immer bewusst sein.
Ja, dankeschön. Ja, es ist natürlich immer Balsam. Es geht runter wie Öl, wenn man dann dafür auch positives Feedback bekommt. Es ist halt, ja, du sagst es ja, es ist Arbeit und es ist Zeit. Aber es ist tatsächlich, und das wäre der Punkt, wo ich wieder zum Anfang zurückspringen kann, da ist der Punkt mit der Leidenschaft, es kommt uns halt nicht wie Arbeit vor. Ich weiß, es gibt Leute, die machen das, was wir machen und werden dafür bezahlt. Und die machen das wahrscheinlich trotzdem genauso gerne wie wir. Die haben einfach nur diesen finanziellen Vorteil noch dabei. Die sind aber selten. Und tatsächlich sieht man ja gerade so in der Tiervermittlung und im Tierschutz ganz oft eben diese Leute im Ehrenamt, die das wahrscheinlich aus der gleichen Leidenschaft heraus machen wie wir. Also wir sind ja auch nicht die Einzigen. Und es gibt sehr, sehr, sehr viele Leute in Deutschland, die eben diese Arbeit machen, um zum einen die Aufklärung zu erzeugen, zu sagen, Leute, schaut mal her, man kann auch dies und jenes machen. Okay, ihr hattet jetzt bei 3 Züchtern kein Glück, weil ihr nicht in die Wartelisten gekommen seid. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, einen Hund mit ähnlichen Eigenschaften aus dem Tierschutz zu kriegen? Und das ist ja das Schöne, was du wahrscheinlich auch weißt durch die Arbeit mit eDogs. Man kriegt im Prinzip jeden Hund aus dem Tierschutz. Es ist egal, ob man einen Rassehund möchte, die gibt es im Tierschutz. Es ist egal, was man für eine Optik möchte. Man sagt, boah, ich hätte so gern einen Hund, der aussieht wie ein Shiba Inu. Aber ich komme mit denen charakterlich überhaupt nicht klar, weil dann kann ich mir auch eine Katze. Spaß. Es tut mir leid für alle Shiba Inu-BesitzerInnen. Das ist ein Spaß. Aber die sind Shibas sind charakterlich speziell. Oder sag mal, anders als man das von einem Hund erwarten würde. Und kenne ganz viele Leute, die sich Shibas geholt haben und nach einem Jahr gesagt haben, ja, die sind toll, ich liebe meinen Hund, aber ich hätte halt gerne einen Hund, der noch ein bisschen hundetypischer ist. ich hätte gerne einen Hund, der so aussieht, aber charakterlich eigentlich eher so Labrador ist. Und ich garantiere, diesen Hund findet man im Tierschutz irgendwo. Da muss vielleicht ein bisschen danach suchen und sich erkundigen, aber man findet diesen Hund. Und das ist das Faszinierende für mich daran. Also man findet alle Charaktere. Und ich habe nach 21 Hunden und nach noch viel mehr Pflegehunden, die ich bei Freundinnen und Freunden gesehen habe, kann ich immer noch nicht behaupten, ich hätte alles gesehen. Bevor wir Sammy geholt haben, dachte ich immer, ja, ein Hund ist ein Hund, Hunde sind so und so. Und so die Sachen, die man auch immer von Leuten hört, die mit Hunden nicht viel zu tun haben, die sagen, ja, ach, na, ich mag Hunde nicht, die sind mir immer zu aufgedreht und die bellen und die machen dies und jenes. Oder was Katzenbesitzerinnen gern sagen, nee, ich will keinen Hund, ich will ja keinen folgsamen kleinen Roboter, der hinter mir herläuft und macht, was ich sag. Und dann denke ich mir, so, hast noch nicht alle Hunde erlebt. So wie eben auch nicht alle Katzen irgendwie gleich sind, sind halt auch nicht alle Hunde gleich. Und das ist einfach faszinierend und fantastisch zu sehen, wie selbst Hunde, die sich in manchen Grundzügen ähneln, trotzdem immer noch charakterlich andere Facetten haben. Und bevor wir Sammy hatten, war ich auch so, okay, ich habe kategorisiert, das ist ein Hund und Hunde sind so. Mhm. Und allein durch Sammy habe ich gelernt, wie viele verschiedene Charaktere das gibt. Und man entwickelt einen anderen Blick auf Hunde, finde ich. Also man nimmt Hunde anders wahr, wenn man selbst welche hat oder zumindest regelmäßig mit Hunden zu tun hat, als wenn man Hunde nur vom Sehen her kennt, sag ich mal.
Auf jeden Fall, da stimme ich dir auch voll und ganz zu. Es ist tatsächlich auch so, ich bin jetzt knapp ein Jahr bei eDogs und dadurch habe ich natürlich auch nochmal das ganze Hundethema viel, viel intensiver mitbekommen. Dadurch, dass ich natürlich jetzt auch diesen Podcast betreue, ist es so, dass ich echt mit sehr tollen Menschen schon gesprochen habe, die wirklich ihre Geschichten erzählt haben. Und ich lerne eigentlich in jeder Podcast-Folge selber auch was dazu. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Meinung dazu hat sich auch schon echt stark verändert. Früher war es so, da hätte ich mir das gar nicht vorstellen können, einen Hund aus dem Tierschutz aufzunehmen, weil ich gedacht habe, ah, wer weiß, was die schon erlebt haben, man bekommt das ja gar nicht mit, komme ich damit überhaupt klar und so weiter und so fort. Jetzt ist es eher umgekehrt, wenn ich mir jetzt einen weiteren Hund holen möchte oder sollte oder könnte, dann wäre meine erste Wahl tatsächlich auch ein Tierschutzhund, weil ich genau weiß, dass man da wirklich auch charakterlich tolle Hunde findet, die es auf jeden Fall verdient haben, eine tolle Familie zu finden. Und dadurch, dass wir ja auch viel unterwegs sind, beziehungsweise oft am Stall sind, also wir haben Pferde, wir machen das ganz intensiv, sind viel draußen, haben echt tolle Möglichkeiten, Hunde zu halten, haben einen Garten und alles, wäre das einfach schon eine sehr gute oder eine optimale Lösung für einen Hund aus dem Tierschutz. Und ja, da habe ich auch meine Meinung, beziehungsweise so wie ich das äußerlich mitbekommen habe, habe ich jetzt so stark verändert innerhalb dieses Jahres, was auch schon krass ist. Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, hätte ich gar nicht so mit gerechnet, dass einem das natürlich dann auch so nahe geht, auf jeden Fall. Aber dass man diese Hintergrundinformation bekommt und wenn man mit jemandem spricht wie euch, dann ist es halt einfach echt toll zu sehen, ja, was es da überhaupt alles für Möglichkeiten gibt.
Ja, total. Wobei man natürlich dazu sagen muss, das sage ich immer gerne mit dabei, deswegen hake ich da jetzt nochmal schnell ein. Natürlich haben auch die Hunde, die Sachen erlebt haben und die vielleicht tatsächlich auch psychisch angeknackst sind, haben es auch verdient, ein Zuhause zu finden. Und es gibt auch diese Leute, die tatsächlich sagen, ich möchte einen Angstbeißer, weil ich glaube oder weil ich weiß, vielleicht aus der Erfahrung, dass ich diesem Hund diese Angst nehmen kann und dem ermöglichen kann, angstfrei durchs Leben zu gehen. Oder selbst wenn ich es nicht hinbekomme, dass ich weiß, dass ich die mentalen Kapazitäten und die Zeit und die Mühe dafür habe, den Hund einfach so lange bei mir zu behalten, wie er eben lebt und auch damit klarkomme, dass er eben beißt oder irgendwas. Also natürlich, wenn der Hund sich an die Besitzerin, den Besitzer gewöhnt hat, dann werden die ja in der Regel schon nicht mehr gebissen. Wir hatten mal Kontakt zu einer Pflegestelle, die gesagt haben, wir nehmen Hunde, die als bissig gelten, weil wir bisher die Erfahrung gemacht haben, dass wir es immer hingekriegt haben, dass sie sich beruhigt haben. Ja. Und, oder dass wir ihnen so weit helfen konnten, dass sie dann nicht mehr um sich geschnappt haben. Klar, das ist nicht die breite Masse der Leute, die einen Hund sucht, wollen jetzt nicht eine Herausforderung mit dem Hund haben, zwingt. Was lustig ist, weil jeder Hund ist eine Herausforderung.
Das wird aber halt immer oft unterschätzt, ne?
Ja, genau. Aber es gibt tatsächlich auch diese Leute, die diese Hunde nehmen, aber man muss eben auch dazu sagen, die breite Masse der Hunde, die zur Vermittlung stehen, haben nicht alle schlimme, traumatische Dinge erlebt und sind nicht alle psychisch gestört, aber das sind halt alles oder ganz oft Hunde, die eben in großen Tierheimen zum Beispiel im Ausland gemeinsam gehalten wurden, die zwar in der Regel mit Hunden super sozialisiert sind, sich aber noch an Menschen gewöhnen müssen. Das ist so die Erfahrung, die wir zum Beispiel mit den rumänischen Hunden gemacht haben. Die Shelter, da sind halt einfach ein großes Grundstück, da laufen 50 Hunde rum. Die sind dann mit Hunden super, absolut super verträglich, weil die genau wissen, wo sind die Grenzen von anderen Hunden, wie achte ich die, was viele andere, also was ich oft bei anderen Hunden erlebe, die von Welpe an bei Menschen sind, dass sie halt die Körpersprache anderer Hunde gar nicht mehr richtig deuten oder fehldeuten. So, wenn, also gut, es gibt dann Hunde, die sind verspielter wie Labradore, die wollen dann spielen, spielen, spielen und dann sagt unser Hund schon, ey, geh mir von der Pelle, ja, und bellt ihn an und der Labrador so, ja, spielen, spielen! Solche Sachen passiert uns tatsächlich mit den Hunden aus den größeren Tierheimen im Auslandstierschutz fast gar nicht, weil die sehr gut sozialisiert sind. Was bei denen dann eben noch dazukommen darf, ist einfach sich an Menschen zu gewöhnen oder zumindest an ihre eigenen Menschen zu gewöhnen und zu lernen, den Alltag mit Menschen gemeinsam zu bestreiten. Und da ist das, wo ich sage, jeder Hund ist eine Herausforderung, weil auch ein Welpe muss das lernen. Natürlich ist es bei einem Welpen ein bisschen einfacher, weil das für den ganz schnell Normalität wird, dass diese Lebenswelt, in die er jetzt mitgenommen wurde, eben die Realität ist. Dafür dauert es mit einem Welpen etwas länger, den Stuben reinzukriegen, als mit einem erwachsenen Hund, was natürlich körperlich für einen Welpen noch gar nicht möglich ist, sich lange anzuhalten oder länger als 2 Stunden oder wie auch immer.
Ja.
Aber im Prinzip ist es das halt ganz einfach. Es ist immer ein Prozess, wenn ein Hund neu zu einer Person kommt und ob der Prozess sich nun so oder so gestaltet, hängt halt einfach davon ab, wie der Hund so drauf ist und wie natürlich die Adoptantinnen und Adoptanten drauf sind.
Das ist sehr schön, dass du das jetzt zum Ende der Podcast-Folge noch einmal angesprochen hast, denn das ist natürlich auch total eine Wahrnehmungssache. Also so wie ich zuvor gar nicht richtig in dem Thema drin war oder mich immer nur durch irgendwelche Medien da informiert habe, da wird dann immer der Anschein erweckt, oh mein Gott, im Tierheim gibt es hauptsächlich nur Problemhunde. Aber dass diese Problemhunde vielleicht 1, 2 oder maximal 3% der ganzen Tierheimhunde ausmachen, das wird einem ja gar nicht so deutlich, vor allem wenn man sich nicht damit intensiv beschäftigt. Und deswegen ist das sehr gut, dass du das jetzt noch einmal aufgenommen hast, weil darum geht's ja letztendlich, ne? Und für diese 1, 2, 3%, wie du ja auch schon gesagt hast, da gibt es sogar die passenden Menschen zu, die sich zutrauen, mit einem Problemhund in dem Fall umzugehen und da vielleicht auch die nötigen Mittel, Erfahrungen, Voraussetzungen haben, um ja, das zu schaffen.
Genau. Und ja, also so gibt es halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt für jede Person den richtigen Hund, es gibt auch für jeden Hund die richtige Person. Und ich, das ist auch so ein Teil der Aufklärungsarbeit, wo für mich so ein persönlicher Wunsch steckt, dass man sich selbst, bevor man sich ein Haustier anschafft, das muss jetzt nicht bei Hunden, auf Hunde beschränkt sein, bevor man sich selbst reflektiert und sagt, was bin ich in der Lage zu leisten? Was kann ein Hund bei mir erwarten? Nicht nur, was erwarte ich von einem Haustier, sondern was kann der Hund bei mir erwarten? Was kann ich einem Hund bieten? Und in welche Richtung muss ich mich orientieren? Wenn ich sage, ich möchte einen Hund, zu dem ich gut passe und ich möchte einen Hund, der gut zu mir passt und einen Hund haben, bei dem ich quasi, bei dem zwischen uns beiden ein Verhältnis heranwächst, von dem wir beide einfach ultimativ profitieren. Und das geht. Das funktioniert, wenn man dann eben ehrlich zu sich selbst ist. Und klar, es gibt Hunde, die sind halt wahnsinnig schön und dann merkt man, dieser wahnsinnig schöne Hund passt aber charakterlich gar nicht zu mir. Oder ich passe nicht charakterlich zu dem Hund. Vielleicht habe ich nicht genug Geduld. Vielleicht muss man auch selbst, das Muster habe ich zum Beispiel gelernt, umzudenken. Zum Glück habe ich das schon bei Sammy gelernt, nicht zu sagen, boah, dieser Welpe, der piepst ganz schön viel.
Ja.
Das nervt mich. Anstatt zu sagen, oh krass, warum habe ich denn in dieser Situation jetzt gerade zu wenig Geduld, um das einfach mal 5 Minuten zu ertragen, bis er wieder damit aufhört. Oder mich eingehen damit zu beschäftigen, warum er das denn gerade macht. Möchte er vielleicht gestreichelt werden oder irgendwas. Man sucht dann immer schnell so Hundepsychologen auf und Hundetherapeuten, wobei das Problem ganz oft, aber das ist halt auch so eine schöne Floskel, die man immer wieder sagt, aber sie stimmt halt, ne? So, die meisten der Probleme von Hunden sind menschengemacht. Und ganz oft ist es ein Problem, dass man mit sich selbst hat, dass man oft auf das Tier projiziert. Und jetzt drifte ich so krass ins Psychologische ab, dass ich jetzt einfach damit aufhöre und sage, so, man muss halt, bevor man sich ein Haustier anschafft, gucken, was kann man dem Haustier bieten, was erwarte ich von einem Haustier und was kann das Haustier bei mir erwarten. Das sind einfach so drei wichtige Punkte. Und wenn man da ganz ehrlich zu sich ist und sich darüber im Klaren ist über diese Punkte, dann kann es eigentlich fast nicht schief gehen.
André, das ist ein perfektes Schlusswort. Besser hätte man es, glaube ich, nicht zusammenfassen können. Das freut mich total, dass du jetzt auch da nochmal drauf eingegangen bist, weil darum geht es ja letztendlich. Und ich glaube, es sollte immer auch eine Entscheidung auf Lebenszeit sein. Man sollte sich nicht einen Hund kaufen, weil man denkt, ich habe den jetzt mal 2-3 Jahre und dann gebe ich den wieder ab, sondern das ist ein viel zu emotionales Thema und es geht letztendlich um ein Lebewesen. Deswegen sollte diese Entscheidung immer auf Lebenszeit sein. Und anhand von Rasseporträts etc. kann man ja genau schauen, welche Rassen welche Lebenserwartungen haben. Und dementsprechend sollte man das so auch einplanen. Und da sollte man wirklich einen Zukunftsplan verfolgen, damit das einfach möglich ist.
Ganz genau.
Perfekt.
Bin ich zu 100% bei dir.
Ja, André, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war super spannend, mal hinter die Kulissen zu schauen, wie ihr das alles managt mit eurem Social-Media-Auftritt, mit den Pflegestellen, mit den Hunden mit Handicap. Es ist einfach sehr, sehr schön gewesen, dass du so viel darüber berichten konntest. Ich glaube, wir hätten jetzt locker noch 2 Stunden weitersprechen können.
Sehr wahrscheinlich,
weil ja. Das Thema Hund ist einfach so vielfältig und es macht einfach unglaublich viel Spaß. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen. Und dann wünsche ich dir in dem Fall jetzt schon einmal alles Gute. Liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bewertet den Podcast gerne. Bevor wir es vergessen, ganz am Ende, lieber André, werde ich dir jetzt das letzte Wort geben. Und gleichzeitig musst du das Kennenlernspiel am Anfang noch vervollständigen. Und wir wollen einfach wissen, wie du deinen Charakter beschreibst. Und dann darfst du die letzten Worte im Podcast geben. Ich verabschiede mich. Bis dahin.
Voran erstmal danke, dass ich da sein durfte. Ich wollte schon immer bei dem Podcast mitmachen. Das ist also super egoistisch, dass ich hier bin. Spaß. Also Clara hat mir zumindest 2 von 3 Punkten gegeben. Sie hat gesagt, hilfsbereit und kreativ. Also ich schätze mich auch als kreativ ein. Ich will eigentlich immer offen mit Menschen sein und ich will auf Menschen zugehen. Das ist was mich ausmacht. Und Durcheinander. Ich finde, Durcheinander ist ein gutes Wort, was mich allumfassend beschreibt. Ja, letztes Wort. Ich weiß gar nicht, was könnte ich denn sagen?
Jetzt habe ich dich ein bisschen alleine gelassen.
Ja, wir haben so viele tolle Dinge gesagt heute, genau. Aber ja, ich würde es einfach nochmal aufgreifen. Also es ist immer toll, sich einen Partner in Form eines Tieres nach Hause zu holen. Und man muss, glaube ich, einfach keine Angst davor haben, was Neues auszuprobieren. Sei das jetzt, dass man sagt, man nimmt halt ein Tier aus dem Tierschutz oder man probiert eben was zu finden, was abseits von üblichen Rasseporträts läuft, dass man zum Beispiel zu ZüchterInnen geht und sagt, man möchte jetzt mal gezielt die Hunde sehen, die vielleicht aus der Zucht rausfallen, weil die Farben nicht stimmen oder weil sie charakterlich ein bisschen anders sind. Denn das weiß man, da wissen, glaube ich, auch die wenigsten, solche Hunde landen auch oft im Tierschutz, weil oder bleiben dann bei den ZüchterInnen und weil die dann eben nicht diesen Porträts entsprechen einfach.
Auf jeden Fall. Vielen Dank, André.
Sehr gern.
Ich verabschiede mich noch einmal. Bis dahin. Ciao, ciao.